Ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, mich bei den beiden Mitarbeitern, dem Herrn Seibert und dem Herrn Freidenberger, zu bedanken. Letzte Mal, dass sie die Aufgaben abholen. Und dann ist da noch was, der Herr Freidenberger wird uns im März verlassen und er sollte nicht ungestraft davonkommen. Er hat so einiges auf dem Kerbholz, ich lese mal seine Untaten vor. Chemielehrer Wolfgang Weiß stellt synthetisches Appleboy her. Auf der tollwütigen Seegurke treiben Enterhaken Hanna, Schwarzbert und Siebenfingerjack, das war der Koch, ihr Unwesen. In der Mine von Mod El Irung schläft ein gehörnter, feuerspeiender Riesenhamster. Dr. Fiesmod lässt Atommüll entsorgen, Laser polieren, Fallgruben ölen, Haifischbecken entalgen. In Radiomod geht es automatenlos durch die Nacht. Der Mann, der Tanz Mod Flottrott wird durch einen Mod Flottrott Bot als Hot oder Schrott bewertet. Wie Sie wissen, habe ich am Donnerstag versucht, den Tanz zu tanzen. Es war Schrott. Vielen Dank, Herr Freidenberger. So, okay. Wir haben gesprochen, kontextfreie Grammatiken, haben zahlreiche Beispiele schon kennengelernt. Ich will noch mal gerade erwähnen, das wichtigste Syntax von Programmiersprachen. Wir haben arithmetische Ausdrücke betrachtet. Wir haben reguläre Ausdrücke, Aussagen, logische Formeln, wohlgeformte Klammerausdrücke uns angeschaut, alles sehr fundamentale Probleme. Möchte jetzt noch, um die Vielfalt der Anwendungen zu betonen, noch zwei weitere Anwendungen kurz betrachten. Das erste ist Menüs in Benutzungsoberflächen. Und will an dieser Stelle gerade aufgreifen die Fragestellung. Die Fragestellung sagt, ich möchte ein Menü, ich möchte erklären, was ein Menü ist und möchte dazu sagen, dass ein Menü besteht aus einem Menünamen und einer Folge von Einträgen. Und dann soll ein Eintrag bestehen aus einem Operationsnamen oder selbst wieder einem Menü. Ja, wenn man sich anschaut, was das sein soll, dann sehen Sie hier ein Beispiel, da haben wir einen Menünamen, einen weiteren Menünamen, wir haben die Menüs Hauptmenü, Datei und Bearbeiten und dann haben wir Operationen, Laden und Speichern, HTML exportieren als HTML, exportieren als PDF und dann haben wir hier wieder einen Menünamen, exportieren. So, und was ich machen möchte, ich möchte im Wesentlichen eine kontextfreie Grammatik aufsetzen, die genau diese Menüs erzeugt. Nicht? Und dann ist klar, dass wir hier, das ist das Typische an kontextfreien Grammatiken, wieder eine Art der Rekursivität haben. Ja, ich habe hier das Menü Hauptmenü, aber in dem Hauptmenü tritt das Menü Bearbeiten auf. So, und um jetzt mehr klar zu werden, darüber, wie die kontextfreie Grammatik auszuschauen hat, nochmal oben die Erklärung gelesen, Menü besteht aus Menünamen und einer Folge von Einträgen. Was ich machen möchte, möchte eine kontextfreie Grammatik mir anschauen und sage zuerst einmal, und das sollte ich jetzt an dieser Stelle nochmal, muss das zähneknirschend zugestehen, ich gebe so manches in 90 Minuten von mir. Das meiste ist richtig. Ich nehme mal an, so 95%, das kriege ich schon hin. Aber wenn ich zum Beispiel sage, dass es sich hier um ein Nicht-Terminal handelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus beträchtlich, dass es ein Terminal sein könnte. Ja, und umgekehrt. Also vorsichtig sein, wenn Sie sich die Videos anschauen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja? Okay, das nochmal als einen Disclaimer. So, und dann sollte ich jetzt hier, ne, da haben wir die Nicht-Terminale. Quatsch, das sind die Terminale. Ja? Es ist furchtbar, das sind die Terminale, da geht es nicht weiter. Ja? Und Nicht-Terminal, da geht es halt noch weiter. Ja? Das ist gar nicht so schwer. Aber dann nehme ich das einfach mal generisch als Menüname, da müssten wir dann einen tatsächlichen Namen erzeugen, und ich nehme es generisch als Operationsname. Ja, wir haben zwei verschiedene Kategorien, Operationen und Menüs. Deren Namen spielen eine Rolle. So, jetzt als Variablen, weiß noch nicht so recht, es geht ja jetzt darum, dass wir programmieren. Ja? Wir programmieren kontextfrei. Ich weiß noch nicht so recht, was ich wirklich in meinem Programm will, aber es bietet sich schon an zu sagen, naja, Menüvariable solltest du schon benutzen. Du möchtest ja ein Menü erzeugen. So, und dann wird geredet von Einträgen. Dann wäre es sinnvoll zu sagen, okay, dann habe ich auch eine Variable Einträge. Ja, das würde naheliegen. Was ist denn was erzeugt Einträge? Das erzeugt einen Eintrag, einen zweiten, einen dritten, einen vierten, fünften und so weiter. Das heißt, ich sollte dann auch Einzeleinträge erzeugen dürfen. So, und dann wollen wir mal schauen, wie weit wir damit kommen. Wenn ich jetzt anfange zu programmieren, dann sollte ich sagen, mein Startsymbol, naja, ich möchte ein Menü erzeugen, mein Startsymbol sollte tatsächlich die Variable Menü sein. Ja? Ich weiß jetzt noch nicht, vielleicht kommen noch weitere Variablen, ich halte mir das erstmal offen. So, und dann möchte ich sagen, bitteschön, du möchtest ein Menü erzeugen und dann fängst du halt mit S gleich Menü an. So, jetzt geht es aber, jetzt muss ich Butter auf den Tisch bringen, ja. So, und muss die Produktion erklären und dann muss ich sagen, Startsymbol, es geht von Menü, wenn ich ein Menü erzeugen will, ja, zum Beispiel das Hauptmenü, dann muss ich im Wesentlichen sagen, bitteschön, Menünamen. Das kommt als allererstes und das tue ich jetzt auch. Und sage, Menü geht auf Menüname. Name. So, und dann ist jetzt die Frage, wie wir weitermachen sollen. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass wir eine Folge von Einträgen haben, ja, die wir erzeugen, dann wird das doch Sinn machen. Also kein Komma hier, sondern einfach sagen, bitte, jetzt kommen Einträge. Okay, so, jetzt muss ich sagen, ja, das macht Sinn, ja, von Menü gehen wir über zu dem Namen des Menüs und dann kommen Einträge zu diesem Menü. Und jetzt muss ich sagen, wie die Einträge aufgebaut sind. Einträge, das sollte übergehen auf, naja, mindestens einen Eintrag. Das ist eine Option. Oder aber, jetzt kommt das Oder in der Beschreibung der kontextfreien Grammatik, wir gehen über auf mindestens einen Eintrag, aber es kommen noch weitere. So, jetzt muss ich aber Butter bei die Fische geben, wenn es darum geht zu erklären, was ein Eintrag sein soll. Ja? So, ein Eintrag sollte was sein? Naja, das sollte dann auf jeden Fall entweder sein ein Operationsname es könnte aber weitergehen mit der Erklärung eines Untermenüs oder Menü. Ja, und dann geht es wieder von vorne los. Wir erlauben die Möglichkeit, mit dieser Art der kontextfreien Programmierung tatsächlich Menüs in Einträgen zu definieren. Und wenn wir uns das Beispiel anschauen, bitteschön, das Menü exportieren als, tritt auf, als Untermenü von Datei, was selbst Untermenü von Hauptmenü ist. Ja? Und Datei, das war ursprünglich ein Eintrag, den haben wir jetzt übersetzt Datei haben wir übersetzt in ein Menü. So, dann schaue ich mal an, was wir da auf der Folie stehen haben. Sigma, Menüname und Operationsname, das stimmt überein. Dann haben wir die Variablen. Ich komme mit dreien aus. Da ist nicht geredet von Einträge, sondern Eintragsfolge. Ja, das ist dann halt das. Eintragsfolge ist das Synonym für Einträge. S ist das Menü und jetzt muss erklärt werden, wie ich umgehe. Hier habe ich das Menü nicht mit Anführungsstrichen geschrieben. So, und dann haben wir gesagt, Menüname nach Einträge. Einträge und Eintragsfolge ist dasselbe. Einträge, da muss ich sagen, dass ich mehrere bekomme. Wir bekommen mehrere. So, und jetzt sage ich, was ein Eintrag ist. Na, bitteschön, das ist ein Operationsname oder Menü. Das stimmt vollkommen überein. Ja? Da müssen wir auch nicht großartig nachdenken. Ich gebe die Möglichkeit, hier einfach aufzuhören. Nicht? Irgendwo muss ich in meiner Programmierung auch aufhören können und das tue ich. Ja? Wir können allerdings dann auch, wir können und wir müssen zum Menü zurückkommen. Ja? Okay. So, nicht? Und dann sehen Sie halt die Struktur. Die Struktur für unser vorgegebenes Menü mit den entsprechenden Menü- und Operationsnamen. Die Struktur ist Menüname, Operationsname auf der linken Seite, wenn wir uns anschauen, was passiert unter Bearbeiten. So, wir haben uns auch Gedanken gemacht, ja, und sollte jetzt mal nochmal kurz wiederholen, was denn nun wirklich so wichtig ist. Die Produktion einer kontextfreien Grammatik, haben wir KFG genannt. Die sind von der Form, Variable ist zu ersetzen durch. Ja, und dafür haben wir den Pfeil genommen. Das war das erste, sehr Wesentliche. So, und das zweite, was jetzt für das Verständnis, für die Semantik hinter einer kontextfreien Grammatik extrem wesentlich ist, das war der Ableitungsbau. So, und den Ableitungsbaum, den möchte ich mir, den haben wir am Donnerstag auch schon eingeführt. Das möchte ich mir hier nochmal genau anschauen und was ich hier habe zur Erinnerung. Hauptmenü geht auf, bearbeiten und bearbeiten selbst wird untergliedert in kopieren und einfügen. Was ich machen muss, ich muss im Wesentlichen sagen, die allererste Ableitung ist von der Form Menü geht auf Menüname und dann Einträge. So, und was haben wir hier? Da haben wir letztlich als Menüname einzutragen, Hauptmenü, nicht? Das habe ich halt unterlassen, ich will jetzt nicht noch auf den Text eintragen müssen. So, Einträge, wie sollte das weitergehen? Ich muss im Wesentlichen nichts anderes sagen als, das sind, in diesem Fall sind es zwei Einträge, ja? Das sind die Einträge bearbeiten und Datei. Was ich jetzt machen sollte, ich sollte sagen, bitteschön, du brauchst zwei Einträge. Und um das hinzukriegen, muss ich dann hier von Einträge auf Eintrag Einträge gehen. Eintrag Einträge. Okay, so. Und was mache ich jetzt mit Einträge? Naja, bei Einträge muss ich jetzt auf den einzigen Eintrag Datei gehen. Das heißt, was ich jetzt mache, ich muss das vorbereiten, dass ich dann auf Datei gehe und ich gehe von Einträge auf Eintrag. Da wird dann später Datei und das Gedöns unter Datei kommen. Unter Eintrag sollte jetzt kommen der Menüname. Naja, nicht? Und muss ich wieder auf Menü gehen. Wenn ich jetzt auf Menü bin, dann kann ich letztlich den Namen eintragen und das wäre dann der Menüname, das wäre, das schreibe ich gerade noch unten drunter, das wäre in diesem Fall das Bearbeiten. So, und dann habe ich weiterzugehen mit Einträge. Ja, und in Einträge würde dann, jetzt ist die Tafel nicht mehr ausreichend, kopieren und einfügen kommen. So, schauen wir uns an, ob wir Übereinstimmung haben. Menü geht auf Menüname, Eintragsfolge. Das ist richtig. Eintragsfolge geht auf Eintrag und Einträge, Eintrag und Eintragsfolge. Eintrag ganz links geht auf das Menü. Das Menü geht auf Menü Name und Eintrags, ja, und Einträge, nicht? Haben wir schon richtig hinbekommen. Ja, und rechts dann dieselbe Geschichte. Das ist dann halt in diesem Fall der Ableitungsbaum. Da gibt es noch einen. HTML, HTML-Tabellen. Ich denke, ja, will jetzt mit dem Detail der Erklärung aufhören. Es sollte klar sein, dass es gibt da richtig viele Anwendungen. Zum Beispiel HTML-Tabellen, Tabelle, die uns sagt, am Dienstag und Donnerstag schön früh um 8 Uhr im Römisch 6 findet dann Dismod statt. Das ist dann halt hier eine Tabelle. Um die Tabelle auszuführen, benutze ich drei Anweisungen von HTML, und das ist Table oben mit Spitzenklammern, und dann hier haben wir den Schrägstrich Table, Beginn der Tabelle, Ende der Tabelle, und dann kommt TR, und TR sagt, bitteschön Anfang der Zeile, Ende der Zeile, und in einer Zeile kommen dann verschiedene Einträge. Der Eintrag Tag, der Eintrag Zeit, der Eintrag Raum. Was wir hier letztlich haben, ist Beginn der Zeile, Ende der Zeile, Beginn des Eintrags, Ende des Eintrags. Ja, das ist, was HTML uns zur Verfügung stellt, wenn wir Tabellen machen wollen. Naja, nicht? Und jetzt ist es natürlich so, wir sollten denken in Tabellen, Tabelle von Tabellen. Tabellen sind aufgebaut aus Zeilen. Und in der Zeile habe ich Einträge. Ja? Und es sollte natürlich so sein, dass man in einem Eintrag auch wieder Tabellen aufführen lassen sollte. Ja? Das ist eine ganz vernünftige Sache. Und jetzt haben wir die Rekursivität. Wenn wir die Rekursivität haben, werden wir gezwungen, zur Beschreibung mit kontextfreien Grammatiken zu arbeiten. Und hier ist die Grammatik. Das allererste, was wir sagen müssen, ist, okay, was sind die Terminale? Die Terminale sind nichts anderes als, das sollte der Text sein, ich muss ja die Namen in den Einträgen vermerken, aber auch Beginn einer Tabelle, Ende einer Tabelle. Wir wollen ja HTML-Code erzeugen. Ja? Beginn einer Tabelle, Ende einer Tabelle. Beginn einer Zeile, Ende einer Zeile. Beginn eines Eintrags, Ende eines Eintrags. Nicht? Und da stellen wir dann noch, hier sind wir ausführlicher als im letzten Beispiel, stellen wir auch noch Buchstaben und Zeichen, Sonderzeichen zur Verfügung. So, und was haben wir dann noch? Müssen uns Gedanken machen um die Variablenname. Will natürlich eine Tabelle erzeugen. Also so etwas wie Tabelle sollte schon mal da sein. Eine Tabelle ist aufgebaut aus Zeilen, und ich muss sagen, dass Zeilen nichts anderes sind als mehrere Zeilen nacheinander. So, und dann muss ich sagen, eine Zeile ist aufgebaut aus Einträgen. Und was sind Einträge? Mehrere Einträge nacheinander. So, und dann haben wir letztlich noch Text einzufügen. Ja? Text sagt mir, bitteschön, jetzt kommt Text. So, was ist das Startsymbol? Na, ich will eine Tabelle erzeugen. Und was sagen die einzelnen Produktionen? Ja, von der Tabelle, um eine Tabelle zu erzeugen, muss ich erstmal die Tabelle beginnen und sie beenden. Ich beginne die Tabelle und ich ende mit der mit dem HTML-Code für Tabelle. So, und bitteschön, eine Tabelle ist aufgebaut aus Zeilen. Und wie sehen Zeilen aus? Naja, das sind mehrere Zeilen. Das sind entweder eine einzelne Zeile oder mehrere. Und wie ist eine Zeile aufgebaut? Naja, da müssen wir jetzt sagen, Beginnzeile, Endezeile. Und haben dann die Möglichkeit zu sagen, bitteschön, Beginnzeile, dann gehen wir auf Eintrag, nicht? Beginnzeile, Eintrag, nicht Eintrag, sondern Einträge und Endezeile. Ne? Beginnzeile, Endezeile, Einträge. Was sind Einträge? Naja, das ist ein oder mehrere Einträge. Was ist ein Eintrag? Ein Eintrag ist Beginn-Eintrag, Ende-Eintrag, Text dazwischen. Oder aber Beginn-Eintrag, Ende Eintrag und dazwischen, das geht wieder mit Tabelle weiter. Ne? Und Text, naja, da spule ich meinen Text ab. Ja. Ups. Da habe ich Buchstaben, da habe ich Sonderzeichen. Und was kommt denn da noch? Ach so, ja, klar, ich muss da, kann da nicht nur Buchstaben erzeugen, ich sollte ganze Kombinationen von Buchstaben oder Sonderzeichen erzeugen. Bitte schön, da sind wir. Ja, und man könnte, ne, das haben wir jetzt genug von gesehen, das sind schöne Ableitungsbäume, die erklären mir wirklich, wie denn, das ist furchtbar, wenn Sie sich das anschauen, dieses kleine Beispiel, diese Tabelle, ja, um die Tabelle wirklich zu setzen, brauchen Sie, um sie maschinenverständlich zu setzen, brauchen Sie diesen Ableitungsbaum. Das ist ein Riesending, Sie können sehen, ja, da steht ein und so weiter, ja, das ist ein Riesending. Auf der anderen Seite, das wächst jetzt nicht so, dass es dramatisch groß wird. Für den Rechner ist das durchaus akzeptabel, überhaupt kein Problem. So, wissen Sie, wir haben begonnen mit regulären Sprachen, mit dem Konzept der Sprachen. Und wir haben jetzt weitergemacht mit kontextfreien Sprachen. Das war eine kontextfreie Sprache. Ich sollte das vielleicht an dieser Stelle nochmal hervorheben. Da haben wir gesagt, bitteschön, eine Sprache, die von einer Grammatik erzeugt wird, die heißt kontextfrei, und ich kürze das mal ab mit KF, falls das G eine KFG ist. Nicht? Und wir haben uns natürlich bei den regulären Sprachen auch Gedanken gemacht, Mensch, was ist denn regulär, wofür kannst du denn Automaten bauen und was ist nicht regulär? Da haben wir uns zum Beispiel mal beschäftigt mit der Nerode-Relation und wir haben gesehen mit dem Satz von Nerode, dass eine Sprache genau dann regulär ist, wenn tatsächlich die Anzahl der Nerode-Klassen, wenn der Index der Sprache unendlich ist. Ja? So, und jetzt ist aber doch die Frage, was hat es denn mit dem Vergleich kontextfrei und regulär auf sich? Ich hoffe mal, Sie haben den Eindruck, da spielt David gegen Goliath. David regulär gegen Goliath kontextfrei. Warum rede ich hier vom Goliath? Naja, der Goliath, der kann Rekursion. So, aber wenn ich jetzt vergleichen möchte, regulär und kontextfrei, dann sollte ich den Schritt machen, weil kontextfreie Sprachen sind erklärt über kontextfreie Grammatiken. Dann sollte ich den Schritt machen und eine reguläre Sprache erklären durch eine reguläre Grammatik. Und wissen Sie, jetzt baue ich einfach mal eine reguläre Grammatik, die einen Automaten, und zwar einen NFA, Schritt für Schritt nachäfft. Ich übersetze Automaten, Automat zu sein, in eine Grammatik. Und dann kommt da sowas dabei raus, rechtsregulär. Warum heißt es rechtsregulär? Weil die Grammatik sehr, sehr einfach ist. Entweder darf ich das leere Wort erzeugen, oder aber ich darf einen Buchstaben abspalten und eine einzige Variable rechts davon. Rechtsregulär. Linksregulär oder eine einzige Variable links davon. Nicht? Und offensichtlich, rechts- und linksreguläre Grammatiken, die sind kontextfrei. Warum sind die kontextfrei? Bitteschön. Weil auf der linken Seite steht eine einzige tüdelige Variable. Ja? Nicht mehr, nicht weniger. Deshalb heißen Grammatiken kontextfrei, weil sie auf ihrer linken Seite so stark eingeschränkt sind. Die rechte Seite, Einschränkungen interessieren uns überhaupt nicht. Bei links- und rechtsregulären Grammatiken ist das ganz, ganz anders. Die Einschränkungen interessieren uns sehr, sehr stark. So, und was ich Ihnen... Was ich jetzt versuchen werde zu machen, ist zu sagen, jede reguläre Sprache wird von einer rechtsregulären Grammatik akzeptiert. Ich will das jetzt nicht mit dem Stil hier Satz und da kommt Beweis machen, sondern Intuition. Okay? Und wenn ich diese Aussage habe, für jede reguläre Sprache finde ich eine rechtsreguläre Grammatik, dann heißt das, jede reguläre Sprache hat eine rechtsreguläre Grammatik und bitteschön, diese rechtsreguläre Grammatik, die ist kontextfrei. Eine sehr, sehr spezielle kontextfreie Grammatik. Heißt, jede reguläre Sprache ist insbesondere kontextfrei. Ja? Und wir bekommen schon jetzt ein bisschen Gefühl dafür, wie die Ausdruckskraft zulegt. Ja? Das werden wir gleich noch ein bisschen genauer sehen. Aber warum können wir sagen, dass wir jede reguläre Sprache von einer rechtsregulären Grammatik erzeugen können? Also, ich greife mir nicht nur ein DFA, sondern ich nehme ein Monster, ein NFA. So, und dann, dann haben wir davon gesprochen, dass, dass der Automat eine Sprache erzeugt, die er nicht erzeugt, sondern akzeptiert. Und diese von dem Automaten akzeptierte Sprache schaue ich mir an und nehme mal an, dass ich ein Wort habe, das in der Sprache drin liegt. Was passiert dann? Wenn wir diese Eigenschaft haben, das Wort liegt in der Sprache, dann bedeutet das, es gibt eine akzeptierende Berechnung. So, und wie sieht diese akzeptierende Berechnung aus? Die sagt, von Q0 geht es zu Q1. Zu welchem Q1? Da kann es ja verschiedene Optionen geben. Ich greife mir jetzt eine akzeptierende Berechnung heraus. Willkürlich. Aber sie soll akzeptierend sein. Und die zweite Komponente in dieser willkürlich von mir, aber akzeptierenden Berechnung, willkürlich von mir gewählten, aber akzeptierenden Berechnung, die zweite Komponente ist das Q1. Wenn ich das W1 lese, den ersten Buchstaben, ja, dann nehme ich an, ich kann nicht springen von Q0 nach Q1. Lese ich den zweiten Buchstaben, nehme ich an, kann ich springen von Q1 nach Q2. So, und dann sind wir an der Stelle, wo wir den i-ten Buchstaben lesen. Dann kann ich nach dem QI gehen und dann lese ich den i plus ersten und darf nach dem QI plus 1 springen. Und dann geht das halt so weiter, bis ich an das WN lesend, den letzten Buchstaben, nehme an, ich habe n Buchstaben, an das QN komme. Es gibt eine akzeptierende Berechnung und das bedeutet, dass das Qn in der Menge f der akzeptierenden Zustände liegt. So. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte sagen, LA ist gleich L von G. Jetzt möchte ich eine rechtsreguläre Grammatik bauen. Die rechtsreguläre Grammatik. So, und welche Komponentengrammatik hast du denn? Naja, ich habe so nachdenken. Terminale, Nicht-Terminale, das Sigma und das Wichtige ist das P. Okay. Was ist Sigma? Naja, Sigma ist dieselbe Menge, die wir auch für den NFA haben. Jetzt wird es interessant. Was ist das V? So, wir erfinden jetzt dieses Resultat on the fly. Was würden Sie als V nehmen, als Menge V? Der Automat, ja? Wenn ich jetzt, jetzt meinte ich mich so richtig in den Schlammer so rein. Sigma. Welche Reihenfolge? Irgendwo. Ich glaube, dann kam das Q, dann kam das Delta, dann kam das Q. Ich glaube, ich bin richtig. Ich glaube, das war die Reihenfolge. So, das ist jetzt, das sind die einzelnen Komponenten. So, was ist V? You are sitting at the control. Fly the plane. Ja. Das wäre natürlich eine sehr glänzende Idee. Der heißt jetzt auch so, wie er heißen sollte. A. Was ist V? Lassen Sie mich mal ganz klein anfangen. Was macht ein NFA? Der fängt von Q0 an. Der fängt an mit Q0. Was macht unsere Grammatik? Na, die lasse ich genau auch von dem Konol aus anfangen. Jetzt mache ich mal einen Schritt weiter. Ich sage einfach, ich definiere die Menge der Nicht-Terminale, das ist richtig, durch Q. Und ich definiere das Startsymbol durch das Q0. Was haben wir denn noch? Sigma haben wir einfach übernommen vom NFA. V haben wir übernommen als Zustandsmenge. S haben wir definiert und jetzt kommt das P. Jetzt wird es interessant. P. Was haben wir hier? Ich möchte jetzt wissen, wie das P aufgebaut ist. Ja? Und was ich im Wesentlichen machen möchte, ich möchte mit meiner Grammatik nachäffen, was der Automat, was der NFA tut. Und was tut der NFA? Naja, von dieser Perspektive aus gesehen, schaut er sich Buchstaben an, Buchstaben des Wortes, und durchläuft eine Folge von Zuständen. Für uns sind Zustände Nicht-Terminale. Das heißt, was wir jetzt machen möchten mit unserer Grammatik, wir möchten eine Folge von Nicht-Terminalen erzeugen. Aber bei der Erzeugung der Nicht-Terminale sollten wir auch Buchstaben abspalten, ja, nach dem Muster einer rechtsregulären Grammatik. So, und jetzt nehme ich mir einfach mal die Situation vor, die wir hier an dieser Stelle haben. An dieser Stelle wird uns gesagt, bitteschön, das Delta, wenn ich mir anschaue, das QI, du bist im Zustand QI, und wenn ich lese das WI plus 1, dann ist in der Menge der möglichen Nachfolger das QI plus 1 ein Element. Ne? Das ist halt so. Sonst wäre diese Folge von... sonst wäre diese Zustandsfolge illegal. So, was ich aber machen möchte ist, was ich wissen möchte, was sollte ich an Übergängen definieren, damit ich diesen Schritt neuer Zustand nachäffen kann. Nachäffen mit einer Grammatik. Lassen Sie mich da nochmal einen Schritt dazu nehmen. Da müssen wir aber gemeinsam drüber nachdenken. Das QI sollte ersetzt werden. Durch was? Sie sind die erste Person, die versucht zu zeigen, dass jeder NFA eine rechtsreguläre Grammatik hat. Das lassen Sie sich nicht nehmen. Sie wollen der Erste sein. Sie wollen die Erste sein. Also, von QI, wir ersetzen QI durch. Ja. WI plus 1, QI plus 1. Können Sie sehen, was da passiert? Der NFA, ja, der fängt an mit dem Q0. Und dann hat er die Möglichkeit, als eine Option, weil der NFA hat diese Möglichkeit zu sagen, naja, vom Q0 aus, wenn ich das W1 lese, kann ich übergehen zu Q1. Das heißt, was der NFA, was die Grammatik machen kann, die kann sagen, oh ja, dann fange ich an mit S. Ja? So, und das S ist das Q0. Und dann darf ich das W1 abspalten und wechseln zu Q1. Warum darf ich das? Na, nach dieser Regel hier. Ja? Das ist eine ganz, ganz tolle, das ist eine ganz, ganz wichtige Überlegung. So, und wenn ich jetzt so weit gekommen bin, dann muss ich mir Gedanken machen, wie ersetze ich das Q1? Na, also es ist möglich, das Q1 zu ersetzen, dadurch, dass wir sagen, bitteschön, du darfst jetzt das Q1 ersetzen durch das W2, das W1 bleibt natürlich, ja, Du darfst es ersetzen durch das W2, gefolgt von dem Q2. Und sehen Sie, was da passiert? So ganz langsam fängt die Grammatik an, das Wort zu rekonstruieren. Wenn wir jetzt weitere Schritte uns anschauen, am Ende wird stehen W1 bis WN und dann steht da QN. Und das ist natürlich Mist. Das ist so richtiger Mist. Ich will nicht, dass das QN auftaucht. Was machen wir denn da? Wir haben schon gesagt, das hier sind Produktionen. Brauchen wir vielleicht noch einen Typ von Produktion? Im Wesentlichen wollen wir eine Produktion haben, die sagt, geh weg. Was würden Sie davon halten, wenn wir sagen, Q geht auf Epsilon? Für welche Qs? Für welche Qs? Ja? Für Q-Element F. Und fertig. Ja, wir wollen jetzt nichts beweisen, sondern die Intuition ist jetzt sehr, sehr stark, ja, dass wir sogar einen NFA, und das sind Monster, nachäffen können mit kontextfreien Grammatiken. Okay, so. Klasse der kontextfreien Sprachen. Das haben wir jetzt uns überlegt, ist eine echte Obermenge der Klasse der regulären Sprachen. Das haben wir uns noch nicht überlegt, dass es echt ist. Ja? Aber warum ist es eine Obermenge? Naja, es ist mindestens, die kontextfreien Sprachen sind mindestens so groß wie die regulären, weil wir ja gerade Grammatiken angegeben haben. Sogar sehr, sehr eingeschränkte links und rechts reguläre Grammatiken. Jetzt möchte ich aber sagen, das ist eine echte Obermenge. Naja, und bitteschön, wir wissen, dass diese Sprache nicht regulär ist. Ja, dafür haben wir dem Satz von Nerode gezeigt, nö, du hast einen Index, der ist unendlich. Du nicht regulär. Bist du kontextfrei? Aber ich habe das schon mal kurz darauf hingewiesen gehabt, aber nicht wirklich gesagt, wie die Produktionen aussehen. Grammatik, die wir entwerfen müssen, für A hoch N, B hoch N, hat die Struktur, dass wir tatsächlich dann A und B als Alphabet haben, als Menge der Terminale. Dann haben wir eine einzige Variable, das ist das Startsymbol. Ja. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie denn tatsächlich die Menge der Produktion ausschaut. Gucken wir uns das an. So, diktieren Sie mir das bitte in die Kreide. S geht auf. Das nicht, weil ich muss mir vorstellen, ich fange jetzt an, einen A-Turm zu bauen und einen B-Turm. Die beiden Türme müssen gleich hoch sein. Wie baue ich die Türme? Von innen nach außen oder von außen nach innen? Ja, ich muss mir vorstellen, dass ich eine Variable habe, die mir erlaubt, ein A abzuspalten und ein B. Gleichzeitig aber zu überleben, wenn wir das denn so entscheiden. Ja? Ich muss ein A abspalten und ein B, um zu überleben, wenn wir das so entscheiden. Oder aber wir sagen, nö, du bist weg. Fertig. Regulär auch nicht den Hauch einer Chance. Und eine einzige Variable, zwei Produktionen, A auch N, B auch N. Ja? Und das Ganze ist erzeugt. Klasse der kontextfreien Sprachen ist, da hätte ich das in Rot setzen müssen, echte Obermenge, ist mächtiger, da ist viel mehr drin. Ja? All die rekursiven Strukturen, reguläre Ausdrücke, Aussagen logischer Formen, arithmetische Ausdrücke, Syntax von verschiedensten Programmiersprachen, alles da drin, haben die regulären Sprachen überhaupt keine Chance. Reguläre Sprachen sind in der Hinsicht sehr, sehr schwach. Auf der anderen Seite erlauben sie uns zum Beispiel ein Steuerwerk, zumindest wichtige Aspekte eines Steuerwerks in der technischen Informatik zu simulieren. Ja? Und dann kommen wir und minimieren dann entsprechend die Darstellung des Steuerwerks durch den DFA, ja, und dann kann halt die entsprechend kompakte Darstellung in Silikon gegossen werden. Ja. Reguläre Sprachen haben auch ihre Daseinsberechtigung, weil wir nämlich minimieren können. Können wir noch so etwas wie ein eine kleinste Grammatik erzeugen, kontextfrei? Gar nicht erst dran denken. Ja, das ist so schwer, das geht nicht. Deshalb, ne, schaut man sich auch schwache Formalismen an wie reguläre Ausdrücke, weil man kann so viel mit denen treiben. Nicht? Und jetzt müssen wir wirklich überlegen, Mensch, kontextfreie Grammatiken, da kannst du viel mit treiben. Das haben ja die ganzen Anwendungen haben wir gesehen. Kannst du denn dieses Viech kontrollieren? Kannst du das an der Leine halten oder springt dir das sofort weg, reißt sich das weg? Erstmal festhalten, bitteschön, wir sind mit kontextfrei sehr viel stärker als regulär. Und dann möchte ich darauf hinweisen, und das ist wirklich klasse, ja, herausragend. Die Klasse der regulären Sprachen lässt sich von tausenden, von vielen verschiedenen Perspektiven aus charakterisieren. DFA, NFA, reguläre Ausdrücke. Ja, und jetzt kann ich meinen linken Fuß leider Gottes auch nicht hochbringen, weil das sind die links- oder rechtsregulären Grammatiken. Ja? Alles dasselbe. Nicht? Und es ist klar, wenn Sie aus so vielen verschiedenen Perspektiven dasselbe erzeugen, das ist, muss wichtig sein. Und das ist auch wichtig. Zusammenfassung und Ausblick. Wofür sind die kontextfreien Grammatiken da? Rekursiv definierte Strukturen. Haben wir zur Genüge gesehen. So, und gibt es so etwas wie einen Automat, der genau das akzeptiert, was eine Grammatik erzeugt? Ja, den gibt es. So, wie sieht der aus? Der sieht aus wie ein endlicher Automat. Bloß, der hat Zugriff auf, was man einen Keller nennt. So, und was darf der machen? Der darf, wenn er sich einen Buchstaben anschaut und er in einem gewissen Zustand ist, dann darf er auf den Keller zugreifen, das heißt, er darf das Symbol, das zu oberst im Keller liegt, ja, dieses Symbol darf er lesen. Kann sich Notizen machen, allerdings auf die Notizen zugreifen, auf eine sehr eingeschränkte Art und Weise. Er darf, das ist die erste Option, das zu oberst liegende Symbol auf dem Keller lesen, oder er sagt, bitteschön, ich lege noch was oben auf den Keller drauf, ich mache mir jetzt eine Notiz. Also das sind, wenn Sie so wollen, endliche Automaten, deterministische Enten, Das sind nicht deterministische, endliche Automaten mit der Möglichkeit, sich Notizen zu machen, wobei aber die Möglichkeit der Erinnerung durch die Kellereigenschaft sehr stark eingeschränkt ist. Das sind keine Rechner ohne Einschränkung. Die Kellereigenschaft ist eine starke Einschränkung. Wo überlegt man, ist das trivial? Nö. Da muss man sich schon da muss man auch zwei Vorlesungen Zeit nehmen. So, und wissen Sie, jetzt kommt ein bisschen unmotiviert. Es gibt eine Teilklasse der Klasse der kontextfreien Sprachen, die heißen deterministisch kontextfrei. So, und was ist eine deterministisch-kontextfreie Sprache? Das ist eine kontextfreie Sprache, die einen deterministischen Kellerautomaten hat. Ja, weil für viele Sprachen braucht man dann tatsächlich Nicht-Determinismus und deshalb lohnt es sich, die Sprachen auszuzeichnen, die tatsächlich deterministische Kellerautomaten haben. Ist das deterministisch? Wie würden Sie denn diese Sprache mit einem Kellerautomaten akzeptieren? Sie lesen A auch N, B auch N. Ja? Sie fangen an mit den A's und dann kommen die B's. Was machen Sie mit den A's? In den Keller. Jetzt kommt das erste B. Ah, ich nehme das A heraus. Das oberste A. das zweite B, das oberste A rausnehmen. Ja? Und dann vergleichen Sie jetzt den Turm der Bs mit dem Turm der As, den Sie aber in den Keller gelegt haben. Wenn Sie wissen, ich habe gerade den Keller geleert, an der Stelle, ja, und es ist immer schön, zuerst As und dann Bs. Wenn Sie wissen, ich habe gerade den Keller geleert, wissen Sie, ich habe genauso viele As wie Bs. Deterministisch haben wir das gemacht. Diese Sprache ist deterministisch kontextfrei. Was ist denn mit der? Das ist eine ganz merkwürdige Sprache, die sagt, du hast drei Türme. Einen A-Turm, einen B-Turm und einen C-Turm. Der A- und der B-Turm, die haben dieselbe Höhe. Was dann nur wichtig ist, dass der C-Turm ein Turm ist. Ja, das kommen nur noch Cs, nachdem ich die As und die Bs abgeschlossen habe. Aber es könnte auch von der Form sein, der B-Turm und der C-Turm hat dieselbe Höhe und die Höhe des A-Turms interessiert nicht. Wissen Sie, jetzt haben Sie als ein deterministischer Kellerautomat so ein richtig großes Problem. Sie müssen auf zwei Karten setzen, auf eine von zwei Karten setzen. Entweder die Karte, Sie müssen darauf wetten, dass die Eingabe zu dieser Menge gehört, heißt, dass A- und B-Turm gleich hoch sind, oder auf die zweite Karte B- und C-Turm gleich hoch. Das wissen Sie nicht zu Anfang. Sie müssen nicht deterministisch raten. Und da stellt sich tatsächlich raus, das ist nicht deterministisch kontextfrei. Ja? Muss man alles begründen, aber das Gefühl hier ist recht stark. Ich möchte sagen, es gibt Sprachen, die sind deterministisch kontextfrei, aber nicht deterministisch kontextfrei. Ja? So. Warum zum Teufel interessieren mich deterministisch kontextfreie Sprachen? Das Wortproblem. Darum geht es. Ja? Wir müssen sagen, wenn wir zum Beispiel irgendeine Programmiersprache, die Syntax einer Programmiersprache definiert haben durch eine kontextfreie Grammatik, da ist ein Anwendungsprogramm, bitteschön, und dieses Anwendungsprogramm ist entweder fehlerhaft oder syntaktisch korrekt. Das muss ein Parser, muss das hinkriegen. Heißt, dieses Wortproblem erzeugt eine kontextfreie Grammatik, das Wort, sprich ist das Programm W, das Wort, um das es geht, syntaktisch korrekt. Dieses Wortproblem, ja, das müssen wir, das ist ein Muss, das müssen wir blitzschnell hinkriegen. Ja? Sonst können Sie, sonst ist die Möglichkeit genommen, wirklich effizient arbeiten zu können, weil ich muss häufig kompilieren. So, und dann gibt es einen Algorithmus, das ist der Algorithmus von Koki, Younger und Kasami, der heißt CYK, Abkürzung der Buchstaben des Nachnamens, der läuft in kubischer Zeit. Können Sie vergessen. Wenn Sie ein Programm haben mit hunderttausenden Zeilen von Code, und das kann passieren, ja, dann W hoch 3 können Sie vergessen. So, und dann gibt es allerdings für die deterministisch kontextfreien Sprachen, Parser, die machen das in Linearzeit. Die sind richtig, richtig schnell. Und gerade aufgrund dieser Schnelligkeit und dem einem Verlust der Ausdrucksstärke, der nicht so groß ist, betrachtet man in der Praxis oder definiert man in der Praxis Programmiersprachen durch deterministisch kontextfreie Sprachen. Und da kommt noch eine weitere Geschichte. Ich muss, und auch das ist in Rot zu setzen und fett, ich muss Sorge tragen, dass die Bedeutung eines Anwendungsprogramms klar ist, eindeutig ist. Und genau darum geht es bei den eindeutigen Grammatiken. Ich muss eine eindeutige Grammatik schreiben. Und was bedeutet das? Die Bedeutung bekommen wir geliefert von dem Ableitungsbaum. Es muss genau einen Ableitungsbaum geben. Und wenn ich eine Grammatik habe, die irgendein Wort über zwei verschiedene Ableitungsbäume produziert, die gehört in die Tonne. Ohne Nachruf. In die Tonne rein, Klappe zu und fertig. Und wissen Sie, ein deterministischer Killerautomat und damit eine deterministisch kontextfreie Sprache, die hat eindeutige Grammatiken. Und jetzt haben wir zwei Dinge. Deterministisch kontextfreie Sprachen liefern uns einen blitzschnellen Parser und liefern uns eine eindeutige Semantik. Ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber das ist a marriage made in heaven. Ja? Marriage between Programmiersprachen und ihrer Syntaxdefinition durch deterministisch kontextfreie Sprachen. So, letztes. Was ist denn nicht kontextfrei? Kontextfrei ist gar nicht mal so extrem mächtig, es kann einfache rekursive Definitionen nachmachen. Aber das hier ist schon zu viel. Drei Türme, gleiche Höhe. Ja, und dann können Sie sehen, dass das nicht mehr passt. So, an der Stelle möchte ich dann mit den kontextfreien Grammatiken aufhören. Das Gefühl, das Sie haben sollten, viel haben wir da nicht machen können jetzt in der Vorlesung. Das Konzept haben wir hoffentlich verstanden. Wir haben verstanden, dass Ableitungsbäume extrem wichtig sind. Ja? Und wir haben hoffentlich verstanden, dass wir rekursive Definitionen nachmachen können. So, Logik erster Stufe. Das Beste zuletzt. So, was haben wir mit Hilfe der Aussagenlogik gemacht? Da haben wir Wissen modelliert und wir haben die Möglichkeit gehabt, Schlüsse, und das ist der wesentliche Grund, warum wir denn Aussagenlogik genommen haben, wir haben Schlüsse aus dem Wissen, das wir zusammengetragen haben, gezogen. So, jetzt schaue ich mir mal Situationen an, wie die Zahl, möchten sagen, dass die Zahl x die Zahl z teilt. Wie sagt man denn das? Mit der Aussagenlogik? Ja, ja oder nein? Ja, Entschuldigung, aber was bedeutet das, dass die Zahl x die Zahl z teilt? Bäh. Ja, mit Aussagenlogik, das können Sie vergessen. Was das bedeutet ist, die Zahl x teilt die Zahl z, wenn es eine Zahl y, fett und blau, wenn es eine Zahl y gibt mit x mal y gleich z. Und was taucht da drin vor in dieser Aussage? Da gibt es jetzt einen Quantor, es gibt. Und es gibt ein Prädikat oder Relation, das ist dasselbe. Ja? Ein Prädikat, das sagt x mal y ist gleich z. Okay. So. Muss Ihnen gestehen, ich habe das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft letztes Jahr nicht geschaut. Ich bin einer von einem Prozent oder weniger der Bevölkerung gewesen, die mit vollem Bewusstsein sich das nicht antun wollten. Weil ich gedacht habe, oh, die Brasilianer, die schlagen so richtig zu. Und wir werden mit einer Packung nach Hause geschickt. Da wurde schon eine Mannschaft mit einer Packung nach Hause geschickt, aber es war, naja. Wie übersetze ich denn das? Möchte sagen, dass es ein Land in Europa gibt, das in 2014 Fußball-Weltmeister geworden ist. Ich muss sagen, es gibt ein Land in Europa, das in 2014 Fußball-Weltmeister wurde. Ich habe wiederum einen Quantor, es gibt. Und dann habe ich Prädikate, Land in Europa und in 2014 Fußball-Weltmeister. Relationen, Eigenschaften. Das kann ich alles nicht ausdrucken mit der Aussagenlogik. So, was ich jetzt machen möchte, ich möchte mir wirklich eine Tonne mehr an Ausdruckskraft gönnen. Muss dafür aber mehr machen, ja? Muss dieses komplexere Gebilde dann von der Syntax und von der Semantik her beschreiben, muss Syntax definieren und Semantik, muss also die Struktur der Formeln der Prädikatenlogik erklären und muss dann sagen, was denn diese Formeln bedeuten. Worüber soll ich denn reden? Aussagenlogik, das hat über etwas ganz Dämliches geredet, wenn wir im Nachhinein mal schauen. Das hat geredet über wahr und falsch. Das war's. Wahr und falsch. Ich meine, das ist schon extrem wichtig, aber mehr als wahr und falsch haben wir nicht. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte reden über zum Beispiel die natürlichen Zahlen und die Aussage, es gibt unendlich viele Primzahlzwillinge. Ich möchte die Aussage mir vorstellen, die Aussage nämlich, die sagt, es gibt unendlich viele Primzahlzwillinge. Das ist bisher offen. Ja? Und ich möchte tatsächlich dann vielleicht schauen, ob ich mit einem Theorem Prover, eine solche Aussage beweisen kann. Warum auch nicht? Ja, aber ich möchte das formalisieren. Strukturen, natürliche Zahlen wären eine Struktur. Was sind weitere Strukturen? Graphen, Bäume, ja, das sind verschiedenste Strukturen und ich muss Ihnen sagen, was wir denn genau unter Strukturen verstehen. Aber das erste Wichtige, das will ich an dieser Stelle jetzt mal festhalten, das erste Wichtige, was wir verstehen müssen, das ist, was denn eine Struktur ist. Okay. Und da kommen die Strukturen. Graphen, Bäume, natürliche Zahlen, reelle Zahlen mit Addition und Multiplikation. Konstanten sind 0 und 1, wäre dann auch eine Möglichkeit. Ja. Natürlichen Zahlen, das würde auch naheliegen, sich die 0 und 1 als Konstanten zu gönnen. Datenbanken, ich möchte auch über Datenbanken reden können. Stellt sich heraus, dass tatsächlich die Logik für die Behandlung von Datenbanken eine sehr, sehr vernünftige Modellierung bieten. So, und wenn ich jetzt versuche zu sagen, was denn eine Struktur ist, dann muss ich erst einmal sagen, was denn eine Signatur ist. So, und das möchte ich gleich an dieser Stelle tun. Was ist eine Signatur? Was ich mir gönnen möchte, um Ausdruckskraft zu haben, um über viel reden zu können mit meinen Formeln. Was ich mir gönnen möchte, sind Relationssymbole, sind Funktionssymbole und das sind Konstantensymbole. Und eine Signatur ist nichts anderes als eine Menge von Relationen, Funktionen, Konstanten. Woran ich mich erinnere, der Begriff Signatur. Was wir erklären müssen, der Begriff Struktur. So, und jetzt, ich möchte Sie, wie sagt man, tiefenpsychologisch durch diese Folien begleiten, weil das geht hier formal zu. Ja, tiefenpsychologisch heißt, haben Sie keine Angst, ich werde versuchen, das allgemeinverständlich zu beschreiben. So, was ist eine Signatur? Schon wie ich gesagt habe, das besteht aus Symbolen für Relationen, Funktionen und Konstantensymbole. Das ist Signatur. Das ist das, was wir uns gönnen, was wir glauben, wichtig ist, zu wissen über die Struktur. Zum Beispiel bei der Struktur der natürlichen Zahlen wäre es wichtig zu wissen, was es denn mit der Addition auf sich hat und was es mit der Multiplikation auf sich hat. Das wären zwei Funktionen, die zweistellige Funktion, zweistellig, Arity, die zweistellige Funktion Addition, die zweistellige Funktion Multiplikation. So, und dann haben wir auch noch wichtige Konstanten, Konstantensymbolen. Das sind die 0 und die 1. Also Signatur ist eine Menge von Symbolen. Und diese Symbole, wenn ich jetzt Relationen mir anschaue, beziehungsweise Funktionssymbole, die haben eine Stelligkeit. Ja? Und man sagt dann auch Arity. Und die Stelligkeit für eine Funktion ist nichts anderes als die Anzahl ihrer Argumente. So, und ich habe davon gesprochen, ich begleite Sie tiefenpsychologisch. Ja? Der Formalismus, den man hier auffahren muss, der ist durchaus beträchtlich. Und was man macht, ist, man sagt zum Beispiel, wenn ich ein Relationssymbol habe, dann kriegt das ein Pünktchen auf den Kopf. Warum verteilen wir Pünktchen auf den Kopf? Weil wir trennen möchten, einerseits die Relation, so wie sie sich semantisch darstellt, vom Inhalt her darstellt, trennen möchten die inhaltliche Bedeutung der Relation und trennen das von dem Relationssymbol mit dem Pünktchen auf dem Kopf. Ja? Hat irgendetwas ein Pünktchen auf dem Kopf, bedeutet das für uns, du bist etwas Syntaktisches. Ja, du bist das Symbol. griechische Buchstaben, ja, die bedeuten, also zum Beispiel hier das Sigma, das steht dann für die Signaturen. Und was immer ein Pünktchen auf dem Kopf bekommt, an dieser Stelle haben wir Relationssymbole und kleine Buchstaben, F.G., F.G., H.H., steht dann für Funktionssymbole, CD steht für Konstantensymbole. Ja, und gelegentlich kommen dann noch in Infix vielleicht geschrieben, das kleiner gleich, Plus und Multiplikation, das sind Funktionssymbole. Ja? Ne, die haben schön ihr Pünktchen auf dem Kopf, Funktionssymbol. Du, kleiner gleich, du bist ein Relationssymbol, ne, hast ein Pünktchen auf dem Kopf. Und dann haben wir 0 und 1, das wären dann halt bei den natürlichen Zahlen die entsprechenden Konstantensymbole. Nicht? Wir wollen jetzt wirklich, wir wollen über die ganze Welt reden. Ja? Das ist unser Ziel. Und am Ende werden wir sehen, was wir denn an diesem Ziel erreichen können. Das wird jetzt sehr interessant werden. Ja? Aber das, unser Ausgangspunkt ist, wir möchten alles beschreiben. Ja? Und deshalb brauchen wir Kraft, wir holen uns Relationen, wir holen uns Funktionen, wir holen uns Konstantensymbole. Die bekommen, weil sie Symbole sind, ein Pünktchen. So, und jetzt können wir sagen, was eine Struktur ist. Eine Struktur, und das ist ganz, ganz einfach, eine Struktur ist eine Menge, das Universum. Wenn wir über die Struktur der natürlichen Zahlen reden, dann ist das Universum nichts anderes als die Menge der natürlichen Zahlen. So, aber was wirklich interessant ist, was denn jetzt plus Pünktchen mal Pünktchen, wie das in dieser Struktur ausschaut. Das heißt, was ich wirklich machen muss, ich muss eine Übersetzung finden, und das ist dieses Alpha. Ich muss eine Übersetzung finden, die dem Pluspünktchen, der Funktion für die Addition, der Funktion für die Multiplikation, die Bedeutung zuweist. Du bist die Addition in den natürlichen Zahlen, du bist die Multiplikation in den natürlichen Zahlen. Also haben wir an dieser Stelle das Groß A, das Universum, und dann haben wir mit dem Alpha die Übersetzung der Relations- und Funktionssymbole in die Relationen, in die tatsächlichen Relationen und Funktionen, wenn wir natürliche Zahlen denken, über den natürlichen Zahlen. Das macht das Alpha, das interpretiert die Symbole. Ja? Okay. Und ich muss Relationen interpretieren, ich muss Funktionen interpretieren, ich muss Konstanten interpretieren. So, was ist jetzt passiert? Wir haben Strukturen eingeführt. Das ist eine Menge, über die wir reden. Mit ihrer, mit den Bedeutungen für die Relationen, Funktionen und Konstantensymbole der Signatur. Signatur, das bedeutet im Wesentlichen nichts anderes als die Sprache, über die wir reden wollen. Ja? Die Komponenten der Sprache, Relationen, Funktionen und Konstantensymbole. Nicht? Und dieses Alpha interpretiert diese Symbole. So. Noch ein bisschen Geduld, ja, dann können wir Beispiele uns anschauen. Strukturen möchte ich mit diesen Frakturbuchstaben beschreiben. Die Universen mit den lateinischen Buchstaben, auch Großbuchstaben in jedem Fall. Und dann würden wir sagen, naja, so eine Struktur, wie gerade besprochen, besteht aus dem Universum und besteht aus der Interpretation der Relationen, Funktionen und Konstantensymbole. Jetzt ist das ein bisschen umständlich, wenn ich da schreibe, Interpretation, das S ist jetzt irgendein Symbol, das kann eine Relation sein, eine Funktion oder ein Konstantensymbol. Es ist ein bisschen umständlich zu sagen, Alpha von S, Pünktchen auf dem Kopf. Und da sage ich stattdessen, ja, ich interpretiere das durch die Struktur. Ja, und dafür schreibe ich S, Pünktchen, du bist ja das Symbol, dich interpretiere ich, und zwar durch die Struktur oben A. Das ist kurz vor dasselbe, als wenn ich sagen würde, das ist das Alpha von S. Nicht? Und dann hat man, wenn ich da eine Signatur habe, die aus verschiedenen Relations-, Funktions- und Konstantensymbolen besteht, dann habe ich die entsprechenden Interpretationen der Relationssymbole, der Funktionssymbole und der Konstanten. So. Wie schlimm ist das? Ja, zum Beispiel die natürlichen Zahlen. Ich habe hier eine Signatur und die Signatur sagt, ich habe ein Symbol für die Addition, Multiplikation, ein Symbol für das Konstantensymbol 0 und das Konstantensymbol 1. 0 und mal interpretiere ich als Funktionen und zwar Arity oder Stelligkeit 2. Zweistellige Funktionssymbole 0 und 1 sind Konstantensymbole. Die Struktur besteht aus dem Universum und den Interpretationen für Pluspunkt, das ist die Interpretation, das ist die Addition der natürlichen Zahlen, das ist die Multiplikation der natürlichen Zahlen, das ist die Multiplikation, das ist die Interpretation der Konstanten 0 und 1. So, nicht? Und die Interpretation der Addition, das ist die natürliche Addition, die Addition in der natürlichen Zahl. Das stellen wir uns in der Struktur vor. Und dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, dass diese Interpretation nichts anderes ist als die Interpretation der Multiplikation in den natürlichen Zahlen. Wie sollte ich denn das Konstantensymbol 0 interpretieren? Ich habe die Möglichkeit zu sagen, du bist die 0. Und bei dem 1, bei dem Konstantensymbol für die 1, habe ich die Möglichkeit zu sagen, du bist die 1. Wir könnten auch, genauso wie wir das hier gemacht haben, Strukturen für die ganzen Zahlen, für die rationalen Zahlen, für die reellen Zahlen definieren. Ja? Überhaupt keine Problematik. Und jetzt merken Sie, wie das richtig lecker wird? Wir können über die gesamte Mathematik anscheinend reden. Das ist Annalina. Ja? Einfach mal so in die Struktur gepackt. Ups, Zahlentheorie in die Struktur der natürlichen Zahlen gepackt. Und stellt sich auch heraus, dass all das, was man in der Mathematik heutzutage treiben kann, im Wesentlichen getrieben werden kann durch unsere Prädikatenlogik, die wir jetzt gleich, die wir dann definieren werden. Ja? Und wir können wirklich, was das Ausgangsziel anbelangt, das Ausgangsziel über die Welt zu reden, wir können über die Welt reden. Irgendwann sollten wir dann links eine um die Ohren und rechts eine um die Ohren bekommen. Und Gott sei Dank, wir kriegen links eine später, links eine und rechts eine um die Ohren. Ja? Aber das braucht jetzt noch ein bisschen. Wir müssen genau verstehen, ja, wo die Grenzen und wo die Möglichkeiten sind. Können wir über Graphen reden? Oh, locker, locker, locker. Wie sieht die Signatur aus? Ja, die Signatur ist eine zweistellige Relation, Punkt aus. Eine zweistellige Signatur auf der Menge, auf dem Universum. Was sollte das Universum sein? Das Universum, wenn ich jetzt gerichtete Graphen mir anschaue, ist die Knotenmenge. Das heißt, wenn ich hier die Struktur für Graphen mir anschaue, dann sollte das Universum übereinstimmen mit der Knotenmenge. Und bitteschön, wenn ich jetzt die Kantenmenge habe, dann interpretiere ich, die Kantenmenge ist hier das Groß E, dann interpretiere ich das Symbol für die Kanten, das ist jetzt hier die Interpretation. Die Interpretation für diesen Graphen hier, ja? Knotenmenge und ja, sollte sagen, für diesen Graphen V, E, dann interpretiere ich das und sage, bitteschön, du bist das E. Damit habe ich die Struktur der Graphen. Ja? Unser ganzes Kapitel, ich weiß nicht, vierte Kapitel, ja? Bups, in der Struktur der Graphen oder Bäume, wenn Sie wollen, ungerichtet oder gerichtet. So, was ich aber machen möchte, nicht, das waren die Ausgangsfragen. Strukturen und Strukturen, ich denke, das ist jetzt mehr oder minder klar, da kommt es darauf an, dass ich das Universum weiß und es kommt darauf an, dass ich die wichtigen Eigenschaften, die ich modellieren möchte, herausstelle. Das sind Relationen, das sind aber auch Funktionen und das sind halt Konstantensymbole. Das ist, was Strukturen beinhaltet. Aber jetzt möchte ich sprechen über die Syntax. Ich möchte sprechen, ich muss sagen, was das bedeutet, dass ich über diese Strukturen spreche. Ja? Was verstehen wir unter über Strukturen zu sprechen? Ich muss Formeln definieren. So, und was wir dafür brauchen, muss ich erstmal sagen, Variablen. Ach, da können wir sagen, bitteschön, kennen wir doch alle schon. Wir haben doch unsere Aussagen logischen Variablen erklärt. Was waren denn die Werte, die diese Variablen annehmen konnten? Das waren die Werte 0 oder 1. Wollen wir sowas? Um Gottes Willen. Ich möchte über die natürlichen Zahlen zum Beispiel reden. Ich möchte sagen, ich möchte den Begriff einer Primzahl erklären. Ich möchte sagen, es für alle y, also x ist eine Primzahl, genau dann, wenn für alle y, wenn das y von dem x verschieden ist und das y ist von der 1 verschieden, dann ist das y kein Teiler. Wir reden hier über ein y, das ist eine Variable. Was soll denn diese Variable, welche Werte soll sie annehmen? Andere natürliche Zahlen. Wir brauchen einen neuen Begriff der Variablen. Wenn wir eine Variable Vi einführen, dann soll das Vi was sein? Ein Element des Universums. Okay. So, und dann möchte ich aus der Signatur möchte ich Terme bauen. Und ich muss mir überlegen, bitteschön, die Menge der Terme, wie sind die aufgebaut? Ich muss erlauben, dass ich Funktionssymbole ineinander setze, Funktionssymbole in Relationen einsetze. Das haben wir jetzt mit den Relationssymbole haben wir bei den Termen jetzt erstmal außen vor. Relationssymbole treten auf dieser Stufe ein. Was ich nämlich machen sollte, und das ist jetzt wirklich, es kommen nicht willkürliche Definitionen, ja, sondern ich hoffe mal, Sie stimmen dann auch damit überein, wir sollten reden können über die Gleichheit von Termen. Wir sollten reden können über die Erfüllung von Relationen. Und da sind wir jetzt zurück auf der Stufe der Aussagenlogik. Wir können nämlich sagen, eine Gleichheit von zwei Termen sind gleich, wahr oder falsch. Eine Relation ist erfüllt, wahr oder falsch. Und wir wissen schon, wie wir diese Eigenschaften, wahre oder falsche Eigenschaften, miteinander verknüpfen. Mit Junktoren. So, und jetzt kommt der letzte Punkt der Definition, das sind die Existenz- und Allquantoren. Mehr ist da nicht zu. Was ich machen muss, ich muss das mit den Variablen, das ist schnell gemacht. Variablen nehmen ihre Werte in der Struktur an, nicht mehr 0 und 1. Variablen ist schnell gemacht, ich muss aber sagen, wie ein Term aufgebaut ist. Aber da wird nicht so sehr viel Überraschendes passieren. Syntax der Prädikatenlogik, jetzt können wir dran gehen. Ja? Okay. Und da erinnere ich mich einfach nur daran, dass, bitteschön, wahr ist für mich die Menge der Variablen. Und wir machen das genauso, wie wir das in der Aussagenlogik gemacht haben. Da haben wir auch alle Variablen genannt, V1, V2, V3, V4. Machen wir hier genauso. Die Menge aller Variablen nennen wir wahr. So, und das Alphabet für die Terme, woraus sollte das bestehen? Das sollte bestehen aus den Symbolen für eine Relation, eine Funktion, ein Konstantensymbol. Aber dann haben Funktionen ja nochmal die Eigenschaft, dass sie von der Form sind, Funktion f von, und dieses von auszudrücken, brauchen wir Klammern. Also stiften wir eine öffnende und eine schließende Klammer. Und wenn wir eine Stelligkeit haben von größer als 1, dann möchte ich die Argumente durch ein Komma trennen. Okay, dann machen wir das doch so. Wir nehmen in unserem Alphabet für die Terme auf alle Variablen. Wir nehmen alle Konstanten und Funktionssymbole aus der Signatur in unserer Menge A Sigma Terme auf. Und dann kommen noch die Klammern und das Komma dazu. Und das ist das Alphabet für die Terme. So, und jetzt kommen die Terme dran. Ja? Also, müssen wir uns jetzt genau um die Terme kümmern. Und das geht sowas von fix. Wir haben die Kraft, rekursiv zu definieren. Ja? Das haben wir, diese Kraft haben wir erhalten in dem Kapitel über Beweise führen und verstehen. Naja, wir sollten sagen, so ein Konstantensymbol, das in der Signatur liegt, das ist auch ein Term. Aber nicht nur das, eine Variable ist auch ein Term. Und wenn ich jetzt eine Funktion habe und ihn setze in der Terme ein, dann sollte es ein Term sein. Bitte, dann tun wir das doch. Wenn ich ein Funktionssymbol habe und ich habe bereits Terme erzeugt, dann darf ich diese Terme in die Funktion einsetzen. Das ist ein Term. Boah, das ist nichts Großartiges dabei. Ne? Wir benutzen einfach, dass wir sehr komplexe Ausdrücke, sprich Terme, dass wir sehr komplexe Terme aufstellen können. Das ist alles, das ist ein Term. Das ist ein Term, das ist ein Konstantensymbol, ja? Das haben wir gerade uns angeschaut. Das ist eine Variable, das ist ein Term. Dann haben wir in der Funktion zwei Konstanten eingesetzt, locker. Dann habe ich in dieselbe Funktion, die Funktion ist zweistellig, das ist noch Annahme, ja. Und das einzige Konstantensymbol der Signatur besteht aus dem Konstantensymbol für das C. Dann habe ich in dieser Funktion eingesetzt das Konstantensymbol und das V0. Du bist auch legal. Und was ist hier? Naja, du, F von C und V0, bist legal. Und dich habe ich in das F nochmal eingesetzt. Du bist ein guter Term. Keine Frage. Warum ist das kein Term? Also Nummer 1 fehlt ihm ein Pünktchen. Und Nummer 2, die Signatur hat nichts mit der Null. Dasselbe Problem tritt an dieser Stelle auf. Aber warum ist das denn kein Term? F von V0, C und V1. Warum ist das kein Term für die Signatur Sigma? Was sagt die Signatur? Ja?
Das ist ja eine dreistellige.
Das ist eine dreistellige und hier sagen wir, du bist eine zweistellige. Du nicht. Okay, und was ist jetzt hiermit passiert? Dann nehmen wir Nummer 1, haben wir da keine 2 und 3. Und was wirklich schlecht ist, wir reden hier bei den Termen über ein Grundkonzept, ein syntaktisches Grundkonzept. Und hier wird auf einmal geredet über die semantische Bedeutung. Das sind vollkommen verschiedene Paar Schuhe. Ja? Terme ist etwas Syntaktisches. Das Alphabet, ja? Wir sind jetzt kurz davor, tatsächlich die Syntax einzuführen. Und dazu brauchen wir natürlich das Alphabet. Und da sagen wir, das Alphabet besteht aus dem Alphabet für Terme. Dann brauche ich aber auch die Relationen, Funktionen, Klammer auf, Klammer zu und Kommas. Dann kommen aber die Äquatoren noch bitteschön vor. Und damit ich die Gleichheit, damit ich mit Termen arbeiten kann, möchte ich die Gleichheit von Termen tatsächlich ausdrücken können. Aber dann brauche ich auch noch die ganzen Junktoren. Nicht? Und dann habe ich die Klammern und das Komma. So, und jetzt bitteschön Trommelwirbel. Nächsten beiden Folien und wir verstehen genau, was wir meinen über Reden über eine Struktur. Ja, wir wissen schon, was eine Struktur ist und jetzt reden über eine Struktur. Hat eine rekursive Definition. So, und dann wird gesagt, bitteschön, du möchtest bei dem Reden über die Struktur auch erfassen, dass zwei Terme gleich sind. Ja, dann habe ich einen ersten Term T1, einen zweiten Term T2 und ich darf die beiden Terme zusammensetzen, verknüpfen über ein Gleichheitssymbol. Ja? Und ich interpretiere das natürlich, das ist meine Absicht, ich interpretiere das als die Aussage, Term 1 stimmt mit Term 2 überein. Nicht? Und da kommen überhaupt keine Quantoren vor. Es tauchen überhaupt keine Junktoren auf und deshalb sagt man, wir erfassen das in Basisregeln. Aber nicht nur die Gleichheit von Termen spielt jetzt eine Rolle, wird von einer Basisregel erfasst, sondern auch, dass wir ein Relationssymbol haben und dort Terme reinstecken. Da reden wir darüber, möchten wir darüber reden, dass die Relation, wenn ich die Terme da reinstecke, erfüllt wird. Das sind die Basisregeln. Ja? Man sagt, das sind atomare Formen. Die haben nichts an Junktoren, nichts an Quantoren drin. Gleichheit von Termen bzw. Relationssymbolen mit eingesetzten Termen, die heißen atomar. So, und Rekursionsregeln. Und jetzt dürfen Sie sich an die Aussagenlogik erinnert fühlen. Weil, wenn ich eine Formel bereits gebaut habe, dann soll auch die Negation eine Formel sein. Ich darf Formeln aussagenlogisch miteinander verknüpfen und immer schön eine Klammer rum. Ja, Entschuldigung, wo sind die Quantoren? Da sind sie. Ich darf sagen, es gibt ein x-Phi, bitteschön, das ist eine Formel. Wenn das Phi eine Formel ist, wofür steht dieses FO? Das steht für First Order. Ja. Wenn ich weiß, dass das Phi First Order ist, dann ist auch es gibt ein x-Phi First Order. Gibt es noch den Allquantum? So, jetzt gehen wir, ich verspreche Ihnen, das ist beim Zahnarztbesuch, ja? Ich bin schon beim Löcherfüllen. Wir haben schon gebohrt. Ja? Löcher werden jetzt gefüllt und da fülle ich die Löcher. Und dann gehen wir spielen. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine professionelle Zahnreinigung gemacht haben. Wenn Sie 90 Minuten hier stehen und erzählen, da kommt schon manchmal so ein richtig Unfug raus. Ja? Aber wenn Sie eine professionelle Zahnreinigung getrieben haben, ja, da bekommen Sie sehr leckeres Wasser. Ja? Ich weiß nicht, irgendeine bestimmte Geschmacksrichtung, die Sie dann zu schmecken bekommen. Also Sie befinden sich jetzt kurz vor der professionellen Zahnreinigung, es wird lecker. Ja? So, das ist eine atomare Formel. Warum? Weil ich hier einen Term habe, der mit einem anderen Term gleichgesetzt wird. Warum ist das eine richtige Formel? Weil hier gesagt wird, bitteschön, du hier, F gleich V2, mit V2 und C eingesetzt, du bist doch atomar und damit bist du eine First-Order-Formel und damit darf ich einen Quantor drum bauen. Für alle V2, F von V2 und C gleich V2, du bist eine Formel. Und das hier sieht kompliziert aus. Nicht wirklich, das ist eine atomare Formel. F gleich V3, das ist eine atomare Formel. V3 und C sind nicht gleich. Verknüpft mit dem und, schön Klammer drumherum und dann mit einem Quantor gebunden. Das ist eine schöne Formel. So, und warum bist du keine Formel? Können Sie das sehen? Das sieht doch perfekt aus, oder? Das ist keine Formel. Schauen wir uns das an, weil wenn wir eine Gleichheit setzen, eine Gleichheit einführen, dürfen wir keine Klammer drumherum bauen, ja? Das ist also ein sehr pedantischer Grund dafür. Also du keine Formel, weil wir dürfen keine Klammer drumherum bauen. Was ist denn mit dir? Ja, aus demselben Grund, rein syntaktisch, wenn ich ein Existenz- oder Allquantor einführe, darf ich keine Klammer drumherum machen. Ja? Puh, ist halt so. Ups, nicht so schnell. Was ist denn hier passiert? Warum ist das keine Formel? Was sagt die Formel? Es gibt eine Konstante. Was? Welche Konstante? Die Konstante, die es gibt. Was? Stellen Sie mal vor, das C wäre die 1. Es gibt eine 1. Ich kann doch nur eine Aussage machen, wenn ich einen Quantor einführe über eine Variable. Es gibt einen Wert für die Variable. Ja? Diese Aussage soll ich machen. Das ist Kakolores, weil ich nicht erlaube, Konstanten zu binden mit einem Quantor. Ja? Okay. Um die Lesbarkeit zu verbessern. Nee, das machen wir jetzt mal nicht. So, wir lesen jetzt Formeln. Was ist das? Das ist jetzt die Signatur für Graphen. Was besagt diese Formel? So, jetzt müssen wir schauen, ob wir das Ganze verdaut haben. Was sagt diese Formel? Für alle Knoten, das ist unser Universum, das ist die Menge der Knoten, für einen bestimmten Graph, das durchlaufe ich alle Knoten x und alle Knoten y. Und da wird mir gesagt, für alle Knoten x und y, wenn es eine Kante gibt von x nach y, dann gibt es auch eine Kante von y nach x. Oh, da bist du auch ein richtig schöner Graph. Ja?
Falls es eine Kante von x nach y gibt, so gibt es auch eine Kante von y nach x. Was besagt diese Formel? Wir sind immer noch in der Signatur der Graphen. Wir reden immer noch über Graphen. Was besagt die Formel? Es gibt einen Knoten Z1, es gibt einen Knoten Z2. Ui, du hast eine Kante von x nach Z1. Und ui, du hast eine Kante von Z1 nach Z2. Aber dann auch von Z2 nach y. Ui, 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 es gibt eine Kante, es gibt einen Weg von dem x nach dem y und dieser Weg durchläuft drei Kanten. Es gibt einen Weg der Länge 3 von Knoten x zu Knoten y. Und merken Sie, wir können verdammt viel reden hier, wir können verdammt viel ausdrücken. Was besagt denn diese Formel? Das ist im Wesentlichen, was heißt im Wesentlichen, wenn wir uns den Kern anschauen, ja, was also innerhalb der von den Quantoren gebundenen Formel passiert, ist genau dasselbe wie oben. Aber da wird gesagt, ja, und auch dieses, es gibt Z1 und Z2 wird kopiert. Das Einzige, was hier zusätzlich passiert ist, ein Allquantor für das X und ein Allquantor für das Y ist davor gesetzt. Was besagt die Formel? Das ist ein ganz merkwürdiger Graph, über den geredet wird. Für alle Knoten X und Y gibt es einen Weg von X nach Y der genauen Länge 3. Okay. Es gibt zwischen je zwei Knoten einen Weg der Länge 3. So, jetzt haben wir jetzt wechseln wir die Struktur und reden über die natürlichen Zahlen. Was besagt diese Formel? Die Addition, die ist kommutativ. Da kann ich die Variablen vertauschen. Was ist hier der Fall? Da reden wir über die Multiplikation. Hey, ich kann klammern, wie ich lustig bin. Assoziativ. Und wir haben die ganze Zeit mit der Induktion geredet. Kann ich denn tatsächlich die Induktion formalisieren? Das ist schon eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, weil ich will die Induktion für alle Formeln einführen. Für alle Formeln Phi, aber dann tue ich es doch. Da ist sie, Formeln Alpha. Was sagt die Induktion? Die Induktion für die Formel Alpha, das ist das Beta Alpha. Die Induktion sagt, bitteschön, Basis, wenn die Basis stimmt, und du den Induktionsschritt machen kannst, für alle x, dann darfst du folgern, dass die Formel für alle x wahr ist. Ja, es ist nicht zu empfehlen, eine Induktion so einzuführen, aber wenn man die Induktion kennt, hey, da ist kein Fett, ja, da ist keine unnütze Erklärung enthalten, so kompakt kann man das halt nur mit der First-Order-Logic, ja, mit der Prädikatenlogik ausdrücken. So, was ich Ihnen am Donnerstag erzählen möchte, ist, wie die Semantik ausschaut. Und ich möchte Ihnen, ich weiß nicht, ob wir am Donnerstag schon dahin kommen, aber es wird vielleicht klappen. Und ich möchte Ihnen erzählen, und ich hoffe mal, Sie haben auch jetzt den Eindruck, ich kann mich jetzt zurücklehnen, ich kriege kostenlos Wissen präsentiert, kostenlos in dem Sinne, das wird jetzt nicht mehr von den Klausuren abgeprüft. Ich hoffe aber, Sie kommen trotzdem, weil in der zweiten Stunde reden wir dann über die Klausur. Ja? Was ich Ihnen aber am Donnerstag, das wollte ich jetzt zu Ende führen, was ich Ihnen aber am Donnerstag erzählen möchte, ist, was es denn mit dem Ziel auf sich hat, über die Welt reden zu können. Ja? Dankeschön.